Die Radio Wissen. Hörsaal.
Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Wenn Physiker versuchen, die Existenz des letzten Elementarteilchens nachzuweisen, wenn Ingenieure umweltfreundliche Motoren entwickeln oder wenn Mathematiker mit altbekannten Formeln unendlich komplizierte neue Beweise entdecken, spielt es da eine Rolle, wo sie leben oder in welcher Kultur sie aufgewachsen sind?
Alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen. Ohne Neugier sind keine Wissenschaften, ohne interkulturelle Neugier keine interkulturellen Diskurse denkbar. Die Republik der Wissenschaften sprengt alle nationalen Grenzen. Rein als Wissenschaftler betrachtet, sind die Wissenschaftler nicht Bürger einer Stadt, Bürger eines Landes oder Teile einer Kultur, selbst nicht des Erdkreises. Sie sind vielmehr Bürger des alle Staatengrenzen, selbst unseren Globus sprengenden Universums. Das, was die eigene Kultur nachdrücklich hochschätzt, pflegen auch andere Kulturen hochzuschätzen. Was sie dagegen ablehnt, stößt auch andernorts auf Widerstand. Habe Mut, mit deinem eigenen Verstand die interkulturelle Neugier zu pflegen.
Es kommt auf die interkulturelle Neugier an, sagt der Philosoph Ottfried Höffe. In einem Labor in Vancouver sind die Umgangsformen, die Art, mit Kollegen zu reden und sich auszutauschen, sicher anders als in einem Labor in Tokio. Aber was ist mit den eigentlichen Inhalten der Forschung und mit den Methoden, mit denen Wissenschaftler forschen? Sind die kulturabhängig? Gibt es zum Beispiel gar so etwas wie eine westliche Wissenschaft, die andere nicht westliche Formen des Erkenntnisgewinns dominiert oder vielleicht sogar unterdrückt? Um diese Fragen ging es auf der Jahresversammlung der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften. Ottfried Höffe hielt den Eröffnungsvortrag. Seine These? Wissenschaftler müssen immer offen sein für andere Kulturen. Nur so kann Wissenschaft vorankommen. Aber die Wissenschaften an sich und die Erkenntnisse, die sie hervorbringen, werden von allen Kulturen geteilt. Sie sind universal gültig. Ottfried Höffe ist bekannt geworden durch seine Arbeiten zu Immanuel Kant und Aristoteles. Er ist Mitglied der Leopoldina und war bis zu seiner Emeritierung 2011 Professor für Philosophie in Tübingen. Sein Vortrag hat den Titel »Universalität mit Recht auf Differenz – Wissenschaften im interkulturellen Dialog«. Diesen Vortrag hat er am 23. September 2016 in Halle an der Saale gehalten.
Nach einem verbreiteten Verständnis herrscht in den heutigen Wissenschaften eine Einbahnstraße vor. Von der Mathematik und Informatik über die Naturwissenschaften und Medizin bis zu den Wirtschafts-, Sozial- und Technikwissenschaften entstamme die moderne Wissenschaft exklusiv dem Westen und breite sich ohne Anregungen aus anderen Kulturen über die ganze Erde aus. Treffe dieses Verständnis zu, so wäre die Lage, da gibt es nichts zu beschönigen, desaströs. Denn politisch betrachtet herrschte eine Hegemonie des Westens vor, also die Fortsetzung eines Imperialismus und Kolonialismus nur mit subtileren Methoden durchgeführt. Und auf nichtwestlicher Seite würde Unterwerfung verlangt, zugleich ein Ressentiment provoziert und in wissenschaftlicher Hinsicht würden, weil man ein Vorbild lediglich kopieren kann, Eigenarten, folglich Originalität und Kreativität unterdrückt. Brauchen folglich die Wissenschaften, was andernorts längst üblich geworden ist, brauchen sie eine Dekolonisierung? Richtig ist, dass die Begriffe, Argumente und Methoden, auch Theorien der heutigen Wissenschaften, zu einem überwältigenden Teil der westlichen Moderne entstammen. Aber müssen wir fragen, gibt es nicht auch außerwestliche Einflüsse? Und vor allem belegt die westliche Herkunft, wenn sie überhaupt zutrifft, das verbreitete Verständnis, beweist sie, dass die modernen Wissenschaften nicht etwa bloß in mancher historischen Hinsicht, sondern auch ihrem Wesen nach westlich sind. Mein Titel kündigt Widerspruch an, sogar einen doppelten Widerspruch. Erstens, erklärt der Titel, zeichnen sich die Wissenschaften durch das Gegenteil einer geografisch definierten Partikularität, nämlich durch Universalität aus. Zweitens gewähren sie trotz ihres universalen Charakters und innerhalb ihrer Universalität ein Recht auf Differenz. Über die Differenz wird vermutlich ein Großteil der folgenden Vorträge handeln. Ich beginne mit der anderen Seite, den universalen Elementen, die, so meine weitere These, aus sich heraus den interkulturellen Dialog profilieren. Da der Dialog gründlich und methodisch durchzuführen ist, kann er auch Diskurs heißen. Ob interkultureller Dialog oder interkultureller Diskurs genannt, ich will ihn in Form von 12 Bausteinen skizzieren, die ich in 5 Argumentationsschritten entwickle. Erster Schritt: natürliche Wissbegier. Schon westliche Wissenschaftler widersprechen der Ansicht, die modernen Wissenschaften seien ihrem Wesen nach westlich. Einer der wirkungsmächtigsten Schriften des Abendlandes, Aristoteles' Metaphysik, beginnt nicht etwa mit einer fragwürdigen Spekulation, sondern mit den Worten Pantis Antopoi Tuedena Oregon Physei. Also, und darin sehe ich für unseren interkulturellen Diskurs den ersten Baustein: alle Menschen streben von Natur aus nach Wissen. Gegen die Wissbegier als ein humanes Universale, gegen unseren ersten Baustein für den interkulturellen Diskurs, droht allerdings der Einwand: What is universalism for the West is imperialism for the rest. Diesen Einwand will ich mit 2 Argumenten entkräften. Mein erstes Argument ist systematischer Natur. Aristoteles Universalitätsanspruch ist so bescheiden, dass es hier keiner Dekolonisierung bedarf. Es erstreckt sich nicht auf Elemente, die man am ehesten als hegemonial betrachten könnte, also auf Methoden, Begriffe und Theorien. Aristoteles hebt vielmehr auf die Antriebskraft ab, die jedweder Wissenschaft zugrunde liegt. Der Modernen, nicht anders als der Vormodernen, der einer westlichen wie einer östlichen, einer Natur wie einer Geisteswissenschaft. Dieser Sachverhalt führt zu einem zweiten Baustein des interkulturellen Diskurses. Von ihrer letzten Antriebskraft her, der Wissbegier, gehören die Wissenschaften nicht zum Westen, vielmehr bilden sie eine epistemische Allmende, also ein Eigentum der gesamten Menschheit. Diese nimmt das gemeinsame Eigentum auch längst in Anspruch. Bei den heutigen Forschern, die Wissbegier selbstverständlich geworden ist, sind sie allerorten Migranten. Sie kommen aus aller Welt und gehen in alle Welt. Im Vorübergehen gebe ich einen einzigen Beleg. Wegen ihrer universalen Gültigkeit schicken beispielsweise Radiologen von US-Kliniken ihre CT-Scans zur Auswertung an Ärzte in Indien. Bei entsprechenden Themen verdient man sogar das Lob, das der Laudator des hochrenommierten israelischen Wolfpreises über die geehrte Kardiologin ausspricht: Ihre Neugier rettet Leben. Jeder interkulturelle Dialog lebt aus dem Interesse auf andere Kulturen, gesteigert durch die Bereitschaft, Andersartigkeiten ihrem Eigenrecht und Eigenwert anzuerkennen. Das Zusammenspiel beider Elemente, das Interesse mit der Bereitschaft, heiße mein 2. Argumentationsschritt: interkulturelle Neugier. Mit ihrer Hilfe finden wir mein nächstes, jetzt empirisches Argument: in 2 nicht-westlichen Kulturen, die von Aristoteles behauptete Wissbegier bestätigt. Im konfuzianischen Denken, dem ersten Beispiel, also in China und dessen Nachbarstaaten Vietnam, Korea und Japan, spielt das Lernen eine herausragende Rolle. Die Gespräche Lun Yu des Meisters Kung, den wir latinisiert als Konfuzius kennen, beginnen mit der Maxime: Lernen und fortwährend einüben, das ist doch eine wahre Freude. Etliche aus der konfuzianischen Wissbegier folgenden Leistungen kennen wir. Lange vor dem Westen erfinden die Chinesen das Papier, den Buchdruck, den Kompass und das Schießpulver. Für mein 2. interkulturelles Beispiel wandern wir in die damalige Hauptstadt der arabischen Welt, also nach Bagdad. Hier gründet im Jahre 830 der Kalif al-Mamun, ein Sohn Harun al-Rashids, Bayt al-Hikma, das Haus der Gelehrsamkeit. Mehrheitlich über syrische Übersetzer vermittelt, schließt es nach und nach sowohl das Philosophische als auch das Mathematische, Astronomische und vor allem auch das medizinische Wissen und die Wissenschaft der Griechen auf. Diese weit ausgreifende Übersetzungswelle bestätigt nicht bloß die beiden ersten Bausteine, die allgemeinmenschliche Wissbegier und den allgemeinmenschlichen Besitz, die epistemische Allmende. Zusammen mit dem Blick nach China beläuft sie sich auf einen dritten Baustein. Zur natürlichen Wissbegier gehört die interkulturelle Neugier, die Wissbegier auf das andere und auf das Fremde hinzu. Der dafür erforderliche Lernprozess kann zunächst einseitig, also ein Nehmen ohne ein Geben, stattfinden, ohne deshalb den Nachempfindenden, den Nehmenden, den Empfänger zu irritieren. Im Gegenteil bringt dank der genannten Übersetzungsakademie ein herausragender Denker der islamischen Kultur, Abu Nasr al-Farabi, einer überragenden Gestalt der griechischen Wissenschaften, Aristoteles, eine so hohe Wertschätzung entgegen, dass er ihn schlicht den Philosophen nennt. Unser Utiquid Philosophus, was wir aus dem Mittelalter kennen, hat den Vorläufer zunächst mal in der persisch-arabischen Kultur, wie der Philosoph, sprich Aristoteles, gesagt hat. Nach einiger Zeit freilich, sobald die rezipierende Kultur ihre Lektion gelernt hat, schlägt das bloße Nehmen in ein bereicherndes Geben um. Wegen der bald führenden persisch-arabischen Medizin sind westliche Herrscher lebensklug genug, sich nicht mit den Badern ihrer Kultur zufrieden zu geben. Vielmehr ziehen sie islamische Ärzte zu Rate. Ein weiterer Beleg für interkulturelle Wechselseitigkeit bietet die Mathematik. Die Mathematik der Gleichungen trägt einen Namen, Algebra, der auf das arabische Wort Al-Gaber zurückgeht. Dieses wiederum ist dem Titel eines arabischen Lehrbuches des 9. Jahrhunderts entnommen und beweist für einen weiteren Bereich, die Mathematik, die damals führende Rolle der persisch-arabischen Kultur. Ein anderes, älteres Beispiel bieten die Griechen, denn sie rezipieren ägyptische und babylonische Mathematik, die sie dann etwa durch Pythagoras, Euklid und Archimedes kräftig bereichern. Sie kennen allerdings die Zahl Null noch nicht als eine ungebundene, als abstrakte Einheit. Natürlich wissen wir, dass dem, der von 10 Drachmen 10 ausgibt, 0 Drachmen übrig bleiben. Aber die ungebundene Null, die Null ohne die Verbindung mit Drachmen, Gütern, Personen, eben die abstrakte Null, ist Ihnen unbekannt. Es ist vermutlich ein Inder, der Astronom Brahmagupta, und das vergesse man nicht, unabhängig davon, die Maya-Kultur, also in Indien und der Maya-Kultur unabhängig voneinander, wird die erste Null oder als erstes die Null als abstrakte Einheit behandelt, mit der man innerhalb des Zehnersystems große Zahlen darstellen kann. Diese kulturabhängige Leistung hat aber keine kulturabhängige Gültigkeit zur Folge. Unser vierter Baustein, aus der kulturspezifischen Herkunft einer wissenschaftlichen Einsicht folgt nicht deren kulturspezifische Gültigkeit. Eine mit der Null als abstrakter Einheit operierende Zahlentheorie kann man nämlich schwerlich als indisch, arabisch oder westlich oder als Maya-spezifisch qualifizieren. Aus diesem Grund wird die indische Entdeckung sowohl von Chinesen als auch von Persern, dann nach Arabern übernommen, gelangt von denen aus ins Abendland und erinnert mit dem Fremdwort für die Null, Ziffer, an den arabischen Mittlerdienst. Denn im Arabischen bedeutet Zifre Null eigentlich leer. Die bisherigen Beobachtungen drängen 3 weitere Beisteine auf. Ein Kriterium, einen Beitrag zur Begriffsklärung und eine Einstellung. Und damit kommen wir zu unserem dritten Argumentationsschritt. Im anderen sich selber wiederfinden. Im anderen sich selber wiederfinden. Als erstes Baustein Nummer 5 darf dies als Lackmuster oder Kriterium gelten. Einem interkulturellen Diskurs heißt man dann willkommen, wenn die entsprechenden Methoden und Einsichten von den verschiedenen Wissenschaftskulturen wiedergefunden werden können. Obwohl die These der menschlichen Wissbegier von Griechen Aristoteles formuliert wird, obwohl die Zahl als abstrakte Einheit vom Inder Brahmagupta verwendet wird und obwohl die in Bagdad übersetzten Wissenschaften von den Griechen stammen, können die rezipierenden Wissenschaftskulturen diese Elemente problemlos anerkennen. Im Vorübergehen, beim Blick auf den Weg der Null als abstrakte Zahl von Indien über Persien, Arabien in den Westen, lernen wir etwas zur Reichweite unseres interkulturellen Diskurses kennen. Interkulturelle Diskurse sind nicht bloß synchron, innerhalb derselben Epoche zu führen, sondern auch diachron durch verschiedene Epochen hindurch. Ob synchron oder diachron vorgenommen, um die interkulturelle Neugier zu praktizieren, muss man sich, mein Baustein Nummer 7, einem wissensbezogenen, einem epistemischen Ethnozentrismus widersetzen. Weder versperrt sich die interkulturelle Neugier anderen Wissenschaftskulturen, noch schätzt sie, weil sie lediglich von den eigenen Standards aus urteilt, deren Wert als zu gering ein. Sie folgt vielmehr einem Vorbild interkultureller Neugier, Immanuel Kant. Sie pflegt nämlich, was zum Sensus Communis gehört, zur Idee eines gemeinschaftlichen Sinnes. Probeweise klammert sie die eigenen epistemischen Sonderbedingungen ein und versucht, an der Stelle jeder anderen Wissenschaftskultur zu denken. Dieser Respekt des anderen schließt freilich Aufklärung, also die Befreiung von Vorurteilen, nicht aus. Keinesfalls darf man Vorurteile anerkennen, wohl aber sich hüten, jede abweichende Ansicht als ein Vorurteil zu disqualifizieren. In jenen interkulturellen Diskursen, die wir schon des Längeren führen, also in Moral- und Rechtsdiskursen, hat sich eine Faustregel bewährt, die ich für unseren interkulturellen Dialog als Baustein Nummer 8 vorschlage. Das, was die eigene Kultur nachdrücklich hochschätzt, pflegen auch andere Kulturen hochzuschätzen. Was sie dagegen ablehnt, stößt auch andernorts auf Widerstand. Ein Beleg: in so gut wie allen Kulturen werden Rechtschaffenheit, Hilfsbereitschaft und Tapferkeit bzw. Zivilcourage hochgeschätzt. Bei Gerichtsprozessen werden Verfahrensprinzipien anerkannt, wie zum Beispiel, niemand dürfte Richter in eigener Sache sein oder man höre auch die andere Seite. Ebenso der Grundsatz der Wechselseitigkeit, die goldene Regel, findet sich in so gut wie allen Kulturen. Ich erlaube mir, hier von einem Weltmoralerbe oder Weltrechtserbe zu sprechen. Weltmoral, Weltrechtserbe. Die genannten Prinzipien sind jedenfalls nicht spezifisch westlich. In den Wissenschaften ist ebenfalls mit gewissen interkulturell gültigen Gemeinsamkeiten zu rechnen, namentlich mit der natürlichen Wissbegier mitsamt der interkulturellen Neugier. Realisiert wird sie durch jene methodische Suche nach Ursachen, Gründen und Gesetzmäßigkeiten, die eine Überprüfbarkeit erlaubt, mit der glücklichen Folge, dass die Wissenschaften lehrbar und lernbar sind. Der Blick auf Konfuzius und Al-Farabi zeigt weiterhin, dass die interkulturelle Neugier nicht notwendig auf Unterschiede stößt. Als ein Diskurs praktiziert, also noch einmal als eine vorurteilslose Debatte über Grundlagen, ist die Neugier ergebnisoffen, daher bereit, auch Gemeinsamkeiten zu entdecken. Für diese Bereitschaft führe ich zwei Stimmen an, je eine aus den Geistes- und den Naturwissenschaften. Beide mahnen gegen die Erwartung zur Vorsicht. Im interkulturellen Dialog stoße man vornehmlich auf Differenzen. In diesem Jahr feiert die gelehrte Welt nicht nur Aristoteles 2400. Geburtstag, sondern auch die Geburt einer neuen politischen Gattung. Vor 500 Jahren erscheint Thomas Mores Reiseroman von der Insel Utopia. Erstaunlicherweise ist man dort ohne Kenntnis der damaligen epistemischen Vorbilder, also der griechischen Wissenschaften, in drei Bereichen zu den etwa gleichen Einsichten gelangt. In der Musik, in der Dialektik, sprich Argumentationskunst, und in der Mathematik. Darin tritt nun ein universalistisches Verständnis von Wissenschaft zutage. Wer die allgemeinmenschliche Wissbegier pflegt, kommt auf Dauer zu denselben Ergebnissen. Wissenschaftliche Gehalte sind also zu einem erheblichen Teil kulturenübergreifend dieselben. Diese These bekräftigt ein Max Planck zugeschriebenes Wort, wonach die Wissenschaft keine Landesgrenzen kennt, denn ihre Grenze ist lediglich die Grenze menschlicher Erkenntnis. Die Frage, ob sich dagegen Einwände erheben, wird uns die Jahresversammlung noch beantworten. Dabei ist, wie in den Wissenschaften üblich, nicht mit einer homogenen Antwort zu rechnen. Trotzdem bin ich so unvorsichtig, schon jetzt also vorab einige Überlegungen anzustellen, die ich dann doch vorsichtig Vermutungen nenne. Ich beginne mit den elementarsten, mit den Radices, den Wurzeln, und arbeite mich nach und nach zum weniger elementaren vor. Die erste motivationale Wurzel ist schon genannt, die allgemeinmenschliche Wissbegier. Ohne Neugier sind keine Wissenschaften, ohne interkulturelle Neugier keine interkulturellen Diskurse denkbar. Ähnlich verhält es sich mit allgemeinen Denkprinzipien wie dem Satz vom Widerspruch. Da wir hier kein philosophisches Seminar veranstalten, begnüge ich mich mit einem einzigen Hinweis. Schon bei kleinsten epistemischen Leistungen wird der Widerspruchssatz beantwortet, etwa beim Bezeichnen eines Gegenstandes. Dies ist ein Stehpult und kein Sessel. Oder eines Sachverhaltes. Hier findet ein Vortrag statt und noch keine Pause. Der Satz vom Widerspruch ist nichts weniger als eine Bedingung der Möglichkeit von Erkennen und Handeln. Ähnliches gilt für den Umstand, dass Wahrnehmungen sowohl räumlich als auch zeitlich verfasst sind. Ferner, dass ein Wahrnehmen, also eine rezeptive Leistung, noch keine Erkenntnis zustande bringt. Dafür benötigt man auch die aktive Leistung des Verstandes. Für sie legen sich allgemeine Begriffe, Grundbegriffe, Kategorien nahe, wie Einheit und Vielheit, Ursache und Wirkung, möglich, wirklich und notwendig. Praktizierenden Wissenschaften sind diese Faktoren zu allgemein, daher will ich konkreter werden. Ich berufe mich wieder auf die Mathematik, denn sie wird historisch betrachtet in verschiedenen Kulturen unabhängig voneinander erfunden. Weder die Ägypter noch die Maya brauchen Vorgaben aus Indien. Später wird die Mathematik, wie angedeutet, in kulturübergreifender Kooperation, auch Konkurrenz, fortentwickelt. Diese Universalität erlaubt Biografien wie die des Mathematikers Srinivasa Ramanujan, wieder eines Inders. Aus Matthew Browns Film Poesie des Unendlichen kennen Sie vermutlich dessen phänomenale Begabung. Ein Hafenbuchhalter, der sich selber die Mathematik beibringt, stellt, sagen Fachleute fest, zu Kettenbrüchen und zu unendlichen Zahlenreihen Überlegungen staunenswerter Eleganz an. Um ihren Universalitätsanspruch zu illustrieren, können Mathematiker ein Gedankenexperiment anstellen, das nicht etwa den Charakter einer Utopie, sondern den Rang einer Vision hat. Mittels eines höchstleistungsfähigen Gerätes funke man eine Anzahl von Primzahlen ins All. Dann erwartet man nicht etwa von den Primaten unseres Globus, wohl aber von intelligenten Wesen anderer Planeten, dass sie die Fortsetzung der Primzahl zurückfunken. Die vermutlich ein Menschenleben weit übersteigende Wartezeit, kontrafaktisch eingeklammert, erwarten die Funker von den inner- oder außergalaktischen Wesen zusätzlich zur selben Mathematik mindestens drei weitere Übereinstimmungen. Einmal dieselbe Physik, die den Funkkontakten zugrunde liegt. Zum Zweiten hinsichtlich der Funkgeräte in denselben Kern von Technik. Schließlich die Interpretation des Autors der Funkbotschaft. Nicht durch zufällige Konstellationen von Wellen kommt eine Primzahlreihe zustande. Vielmehr verdankt sie sich Wesen, die trotz ihrer uns unbekannten Anatomie, Physiologie und so weiter über denselben Kern von Intelligenz verfügen. Im Gedankenexperiment taucht also eine facettenreiche Universalität auf, die sogar das Menschengeschlecht übersteigt. Diese veritable Universalität verdient einen Ehrennamen, der den Wissenschaften in Zeiten der Globalisierung willkommen ist. Die Republik der Wissenschaften sprengt alle nationalen Grenzen. Rein als Wissenschaftler betrachtet sind die Wissenschaftler nicht Bürger einer Stadt, Bürger eines Landes oder Teile einer Kultur, selbst nicht des Erdkreises, obwohl sie ihn kontingenterweise bevölkern. Sie sind vielmehr Bürger des alle Staatengrenzen, selbst unseren Globus sprengenden Universums. Wegen seiner Geordnetheit nennen wir dieses Universum Kosmos, was ich als neunten Baustein festhalte. Die Wissenschaftler kennen keine Landesgrenzen, denn ihr Metier ist ihrem Wesen nach weder westlich noch östlich, sondern globalisierungsfähig, sogar kosmopolitisch. Die Mathematik zeigt exemplarisch, dass die modernen Wissenschaften zu einem erheblichen Teil ihren Ursprung durchaus im Westen nehmen mögen. Sie sind aber keine Geburt aus sich selber. Im Gegenteil verdanken sie sich einer langen Geschichte, in der viele Eltern, Großeltern und noch ältere Vorfahren auftauchen. Die Rede von westlichen Wissenschaften ist daher nicht falsch, aber auch nicht richtig, denn sie ist einseitig. Indem sie die weit reichere Geschichte unterschlägt, suggeriert sie einen bloß westlichen Ursprung, was Wissenschaftler des Westens zu einer kulturellen Überlegenheit extrapolieren könnte. Zwei Umstände mahnen zur Bescheidenheit. Im Blick auf die einschlägigen Vorfahren erscheint selbst manch große Forscherpersönlichkeit von heute wie ein Zwerg auf den Schultern von Riesen. In meinem Metier wird sich schwerlich jemand mit Platon, Aristoteles oder Kant messen wollen. Zu den wissenschaftlichen Vorleistungen, zweiter Umstand, kommen wirtschaftliche und rechtliche Vorgaben hinzu. Auch sie, namentlich die Wissenschaftsfreiheit und trotz berechtigter Klagen die finanziell gut ausgestatteten Universitäten und Wissenschaftsinstitutionen, verdanken sich zum geringen Teil der heutigen Forschergeneration. Um der Suggestion einer okzidentalen Selbstgeburt zu entgehen, schlage ich vor, auf den Ausdruck westliche Wissenschaften zu verzichten und nach treffenderen, zugleich bescheideneren Bezeichnungen zu suchen. Bis zu einem überzeugenden Vorschlag kann, auch wer sie für Verlegenheitsausdrücke hält, von quasi-westlichen oder von globalisierungsfähigen, sogar kosmopolitischen Wissenschaften sprechen. Diese Ausdrücke sind keineswegs utopisch, nicht einmal visionär, denn sie treffen die Wirklichkeit heutiger Forschungseinrichtungen und Wissenschaftsakademien. Ob CERN, Teilchenbeschleuniger, Großobservatorien wie das ALMA-Observatorium in Chile oder die Leopoldina, sowie die Interpretation klassischer Texte und Bauten, nicht deshalb arbeiten hier Forscher aus allen Ländern zusammen, weil sie sich einer westlichen Hegemonie beugen. Vielmehr nehmen sie an einem globalisierungsfähigen, längst auch tatsächlich globalisierten Wissenschaftsverständnis teil. Blickt man auf die komplexe Herkunft, so ist die einleitend zitierte Metapher der Einbahnstraße zugunsten eines Geflechtes von Straßen, Schienen, Luft- und Wasserwegen zu verabschieden. Noch ein anderes Bild trifft die Wirklichkeit einer global gemeinsamen Unternehmung. Die modernen Wissenschaften sind wie ein Tau, das aus vielen Fäden gewirkt ist. Andernorts, in sozialen und politischen Bereichen, mag die kosmopolitische Offenheit Schwierigkeiten bereiten, der dann praktizierten Abschottung gegeneinander und Missachtung voneinander ist zu widersprechen, und dieser Widerspruch fällt den Wissenschaftlern leicht. Denn einem Unternehmen mit der Antriebskraft Wissbegier ist jede Ethnozentrik und jeder Provinzialismus zutiefst zuwider. Aus diesem, den Wissenschaften internen Antiprovinzialismus, sind über die Mathematik hinaus für viele weitere Bereiche universale Elemente zu erwarten. Ebenso wie es kaum eine westliche und eine östliche Analysis oder Topologie gibt, dürfte es in der Physik kaum kulturabhängige Naturgesetze geben. Auch bei den Grundelementen der Informatik, denen der Technik, selbst denen der Geisteswissenschaften, bei ihnen nämlich in der Fähigkeit der Interpretation, zumindest unserer Funkbotschaft, dürften sich universalistische Elemente finden lassen. Weitere, ich sage vorsichtig, Kandidaten für universale Erkenntnisse dürften das periodische System der Elemente und die DNA-Struktur abgeben. Ohne Frage gibt es unterschiedliche Arten von Problemstellung. Griechen und Araber, sagen Kenner, wollten wissen, wie man geometrische Konstellationen am besten konstruiert. Inder und Chinesen hingegen, wie man gewisse Größen darin berechnet. Konstruktion gegen Berechnen. Zweifellos trägt für diese kulturelle Differenz keine der beiden Seiten die Beweislast. Im Gegenteil erhalten im Fortgang der Wissenschaftsgeschichte beide Problemstellungen ihren Platz. Auf Dauer koexistieren sie ohne Schwierigkeiten nebeneinander, sogar miteinander. Zu Beginn der Menschheitsgeschichte werden die Wissenschaften zu praktischen Zwecken betrieben. Die Geometrie für die Feldmessung und den Bau von Gebäuden, die Astronomie für die Einteilung des Jahresverlaufs, die Naturwissenschaften als Grundlage für die Technik, die Medizin, um Kranken und Unfallopfern zu helfen, die Botanik sowohl für die Landwirtschaft als auch für die Kochkunst und für mögliche Heilmittel, nicht zuletzt die Technik für Wohnungs- und Städtebau, für Straßen, Brücken, Wasserleitungen und den bunten Strauß von Geräten. Auch heute betreibt man die Wissenschaften vornehmlich um ihres Nutzens willen. Selbst von der Grundlagenforschung erwartet man, wie der Name sagt, künftige Anwendung. Dank unserer fortschreitenden Kenntnisse, auch des wachsenden Wohlstandes und einer zunehmend spezialisierten Wissenschaftslandschaft wäre freilich möglich, was Theoria im ursprünglichen Sinn des Wortes heißt. Eine von jedem Nutzen, selbst von so humanitären, ehrenwerten Nutzen wie der Gesundheit oder Zwecken, wie der Aufklärung, freie Wissenschaft. Theoria heißt eine Forschung aus purer Neugier, eine Wissenschaft, die nichts anderes als Wissen will. Tatsächlich hat das Ideal der Theoria erheblich, glücklicherweise noch nicht vollständig an Bedeutung verloren. Niemand erwartet einen medizinischen oder technischen Nutzen von der Lösung der beiden Fermat-Sätze. Ebenso wenig von der allgemeinen Relativitätstheorie und der Einheit von Relativitäts- und Quantentheorie. Ebenso wenig von der Erforschung dunkler Materie, ebenso wenig von den Theorien zum sogenannten Urknall und der Frage, wie es denn vorher aussah. Ebenso wenig von der Entzifferung der Maya-Schrift. Abgesehen von der Bewunderung, die man den entsprechenden Forschern zollt, genießen aber ohne Zweifel die Wissenschaften die Anwendbarkeit versprechen, die höhere Reputation und ihretwegen die weit großzügigere Finanzierung. Nun meine Frage an unseren interkulturellen Diskurs: Bringen nicht okzidentale Kulturen für die Wertschätzung purer Wissbegier mehr Verständnis auf? Oder ist im Gegenteil die pure Theorie eine okzidentale Besonderheit, die aber eventuell mehr und mehr auch uns verloren geht? Zurück zu den unabhängig voneinander gemachten Elementarentdeckungen. Hier kommt es erwartungsgemäß zu kulturspezifischen Ausprägungen. Für eine so basale technische Entdeckung wie das Feuer kennt Ozeanien den Feuerpflug, Australien und Indonesien die Feuersäge, Amerika und Nordasien den Feuerbohrer und so weiter. Diese Unterschiede verlieren aber im Laufe der Zeit insofern an Berechtigung, als wegen der zugrunde liegenden allgemein menschlichen Interessen sich auf Dauer kulturunabhängige, folglich global gemeinsame Kriterien durchsetzen. Sie bestehen in der kostengünstigeren Herstellbarkeit, in der effizienten Nutzbarkeit und in der Kontrollierbarkeit etwaiger Gefahren. Ich erlaube mir, diese Beobachtung zu Baustein Nummer 10 zu verallgemeinern, unbeschadet einer eventuell kulturspezifischen Ausprägung, fördern diejenigen Wissenschaftskulturen den globalisierungsfähigen, sogar kosmopolitischen Charakter, die sich in den Dienst allgemeinmenschlicher Interessen stellen. Bevor Sie ermüden, komme ich zu meinem 5. Argumentationsschritt mit den 2 letzten Bausteinen für unseren interkulturellen Diskurs. Erkennt man zumindest probeweise den universalistischen Charakter der Wissenschaften an, so drängt sich die Frage auf, ob dieser Charakter in allen Themenbereichen leicht zu realisieren ist. Einem Mathematiker dürfte der epistemische Vorteil der Null als ungebundener Zahl rasch einleuchten, weshalb er sie ohne jedes Ressentimentgefühl hinnimmt. Allenfalls bedauert er, dass nicht ihm diese Innovation gelungen ist. Ähnlich erkennt ab dem 9. Jahrhundert persische und arabische Denkerkultur problemlos die überragenden epistemischen Potenzen und Potenzial der Griechen an. Ähnlich nehmen wohlhabende Patienten in jener Zeit die bald größere medizinische Kompetenz persischer und arabischer Ärzte in Anspruch. Ohne Zweifel können wissenschaftsexterne Schwierigkeiten auftauchen. Diese kennen wir eventuell bei der Embryonenforschung. Rechtlicher und moralischer Natur können sie dort sein. Darüber hinaus treten mancherorts ideologische Barrieren auf. Beispielsweise haben gewisse Weltanschauungen immer noch Schwierigkeiten mit der Evolutionstheorie und gewisse Religionen mit einer kritischen Hermeneutik. Die hat externe Schwierigkeiten, lasse ich einmal beiseite. Für den interkulturellen Dialog eindrucksvoller halte ich Schwierigkeiten, die in den epistemischen Kulturen selber entstehen. Sie treten insbesondere dort auf, wo sich dank wachsenden Erfolges ein Selbstbewusstsein ausbildet, das eine epistemische Selbstgenügsamkeit, wir brauchen keine anderen Kulturen, mit der epistemischen Überheblichkeit verbindet, wir sind ohnehin besser. Werfen wir einen Gegenblick auf 3 exemplarische Figuren. Francis Bacon, dieser Prophet der neuzeitlichen Wissenschaft, stellt in seinem Reiseroman Neuatlantis die Utopie einer wissenschaftlich-technischen Zivilisation vor. Den Mittelpunkt bildet das Haus Salomons, ein riesiger Wissenschaftscampus, auf den im Dienst menschlichen Wohlergehens in alle nur erdenkbaren Richtungen geforscht wird. Zu dieser, sagen wir mal, stationär vor Ort praktizierten Wissbegier kommt eine ambulant praktizierte Wissbegier hinzu. Denn die weitaus größte Gruppe von Mitarbeitern, die Mercatoris Tores Lucis, die Kaufleute des Lichtes, haben keine andere Aufgabe, als in andere Länder zu reisen. Dort sollen sich die Bücher und Experimentalmuster, also die geistigen, gegebenenfalls auch materiellen Grundlagen oder Zeugnisse fremder Entdeckungen und Erfindungen beschaffen. Lassen wir mal die rechtliche und moralische Seite beiseite, also dass die Kaufleute des Lichts wissenschaftliche Spione sind. Dann bleibt als epistemischer Kern Folgendes übrig. Auf Bacons Neuatlantis wird die interkulturelle Neugier zum Programm erhoben. Diesem Programm folgt knapp ein Jahrhundert später der frühe Ethnologe bzw. Kulturanthropologe Montesquieu. In seinem satirischen Briefroman Lettres Persanes, Perserbriefe, stellt er die Mitglieder einer außereuropäischen Kultur, die Perser, als tolerant und weltoffen dar, fähig, wo erforderlich, sich und andere zu kritisieren. Während sie bereit sind, von Europa, insbesondere deren freiere Stellung der Frau zu lernen, kritisieren sie europäische Sitten, an erster Stelle die vielen Bürgerkriege. Den Höhepunkt einer nicht bloß proklamierten, sondern selber praktizierten interkulturellen Neugier bildet ein Soziologe, Volkswirtschaftler und Theoretiker der okzidentalen Moderne, Max Weber. In seinem epochalen, aber nicht bis zur Veröffentlichung ausgereiften Werk Wirtschaft und Gesellschaft verarbeitet er eine überbordende Fülle von historischem Material. Weber argumentiert dabei interkulturell, darüber hinaus interepochal und zusammengenommen wahrhaft global. Nehmen wir als Beispiel die berühmte Typologie legitimer Herrschaft. Max Weber sammelt Herrschaftsgestalten aus so gut wie allen Kulturen. Dann sucht ihr einen die Unterschiede relativierenden Begriff der Herrschaft und drei Idealtypen. Die rationale, die traditionale und die charismatische Herrschaft. Different bleiben deren konkrete Erscheinungsformen. Doch in einer zweiten Hinsicht kann Max Weber als ein Muster gelten. Diese Jahresversammlung verpflichtet die derzeit vorherrschende Wissenschaftskultur, eine quasi westliche, jedenfalls globalisierungsfähige Kultur, zu einem interkulturellen Dialog. Es ist kaum zu erwarten, dass sie, diese Jahresversammlung, den einleitenden Befund umstürzt. Die westlich genannte Wissenschaftskultur hat zweifellos nicht westliche Quellen. Sie wird vermutlich, auch das ist kaum zu bezweifeln, vor allem in selbstbewussten Wissenschaftskulturen eigene Ausprägungen finden. Sie kann aber kaum die Faszination leugnen, die von der quasi westlichen Wissenschaftskultur ausgeht. Ihre Ausbreitung geschieht nach dem Vorbild friedlicher Missionierung, kommet und seht. Die Frage, warum dem so ist, hat Max Weber mit dem Begriff der Rationalisierung zu beantworten gesucht. Beide, Frage wie Antwort, eröffnen ein Minenfeld. Sie sind heikel. Sie verlangen ein interkulturelles Fingerspitzengefühl, denn sie dürfen das Eigenrecht und Eigengewicht anderer Wissenschaftskulturen nicht missachten. Trotzdem darf man weder die Frage noch die Antwort versuchen, aus mangelnder Courage übergehen. Mehr als das braucht man in einführenden Überlegungen aber nicht zu sagen. Stattdessen arbeite ich einen weiteren Baustein für interkulturelle Diskurse heraus. Wie viele Werke der frühen Neuzeit, so erscheinen auch Montesquieus Perserbriefe, um der Zensur und eventuellen Anfeindung zu entgehen, anonym. Auch andernorts muss die interkulturelle Neugier mit Widerständen, nicht selten sogar Anfeindung rechnen. Im goldenen Zeitalter der persisch-arabischen Philosophie und Wissenschaft beispielsweise mussten sich führende Denker gegen die islamische Orthodoxie zur Wehr setzen. In derartigen Fällen ist, wie schon angedeutet, der erste Begriff aus Kants berühmter Definition der Aufklärung gefragt: Habe Mut, mit deinem eigenen Verstand die interkulturelle Neugier zu pflegen. Damit der Mut weder ein trockenes Versichern bleibt, noch ins Leere läuft, braucht es, sagt Max Weber, exemplarisch Kompetenz. Heute eventuell die Fähigkeit, mehr als nur anglophone Texte zu lesen. Mein Baustein Nummer 11 lautet jedenfalls: Zur Realisierung interkultureller Neugier sind Courage und Kompetenz vonnöten. Ich schließe meine Einführung mit einer Frage. Bekanntlich suchen die Wissenschaften auf methodischem Weg nach Ursachen, Gründen und Gesetzmäßigkeiten und auf diese Weise nach wahrer Erkenntnis. Selbst wer den Ausdruck wahr für zu anspruchsvoll hält, meint ein Wissen, das wegen seiner Objektivität und Überprüfbarkeit eher zur Universalität als zur Differenz tendiert. Ob diese Tendenz berechtigt ist, werden wir im Laufe dieser Jahresversammlung erörtern müssen. Mein 12. und letzter Baustein setzt hier ein Fragezeichen. Tragen in der Welt der Wissenschaften kulturelle Differenzen die Beweislast? Vielen Dank.
Das war der Philosoph Ottfried Höffe über interkulturelle Neugier und die Universalität der Wissenschaften. Er hat diesen Vortrag am 23. September 2016 in Halle an der Saale gehalten, auf der Jahresversammlung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.
Die Radio Wissen, Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.